überlegen, wie können wir auch unsere Erfahrung mit Jesus Christus anderen Menschen erzählen. Das heißt, welche Bekehrungsgeschichte habe ich und wie gebe ich das weiter? Ich möchte nicht unbedingt alles alleine jetzt heute machen. Ich habe drei Leute gebeten, auch kurz ihre eigene Bekehrungsgeschichte zu erzählen. Wir fangen erst einmal mit Dagmar an.
Guten Morgen nochmal. Ich kann das immer nicht mit diesem hier. So, ich will mal kurz was erzählen, genau. Also, meine Eltern sind keine Christen gewesen, auch heute nicht. Mein Papa ist ja schon tot. Meine Mama ist auch noch kein Christ. Wir sind aufgewachsen im Süden von Hamburg, im Landkreis Harburg. Und in den 70er Jahren schickten unsere Eltern uns Kinder, wir waren drei, in die Kirchengemeinde, weil dann eine gute Arbeit angeboten wurde. Und für mich war es dann von 8 bis 12 Jahren die Jungscher Arbeit, wo ich zuerst reingerochen habe. Und das hat mich sehr, sehr begeistert, in Gemeinschaft Spielspaß und Bibelgeschichten zu haben sozusagen. Und ich weiß noch, dass ich mich immer ein bisschen am Rande fühlte, vielleicht auch ein bisschen traurig, ich weiß es nicht. Ich musste unbedingt an den Ohren wohl operiert werden und eine Weile war ich wirklich so ein bisschen im Dunkeln, so einfach isoliert. Und dieses Gefühl war anscheinend so stark, dass dieses sich hinwenden zu Jesus umso stärker war. Wahrscheinlich war es das. Die Jungscha-Mitarbeiter waren ganz klasse und die haben irgendwann das Vaterunser uns beigebracht. Und das habe ich mir irgendwie nach der Stunde ganz schnell abgeschrieben auf so einen glatten Zettel und mit nach Hause genommen. Das hat mich so angesprochen. Und die Mitarbeiter haben immer wieder gesagt, Jesus will dein Freund sein. Und ich brauchte dringend einen Freund, glaube ich. Ich fühlte mich furchtbar alleine. Vielleicht einfach durch diese Schwerhörigkeit, ich weiß es nicht. Das war einfach so. Und ich habe dann abends um 10, glaube ich, und ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 9, 10 oder 11, ich weiß es nicht genau, unter der Bettdecke mit der Taschenlampe habe ich dieses Gebet gebetet. Und ich weiß, dass ich furchtbar geheult habe. Ich habe so geweint und ich war so ergriffen. Und es muss so gewesen sein, dass Jesus da war. Der war so da. Und ich wusste ja nicht, dass ich mich bekehrt habe. Aber dieses Gebet sprach mir so aus dem Herzen. Und ich war so dankbar, dass es Menschen gab, die mir davon erzählt haben und die es auch vorgelebt haben. Und deswegen würde ich euch immer empfehlen und euch raten, nein, schickt eure Kinder in die Gemeinschaft, lasst sie selber Jesus finden. Das ist eine gute Sache.
Wir beschäftigen uns als Gemeinde schon fast über ein Jahr jetzt nun damit, mit diesen drei Themen, wachsen, dienen, gehen. Und ich habe verschiedene Predigten auch zu diesen Themen Wachsen und Dienen auch gehalten und ich möchte euch in den nächsten paar Wochen auch in diesen Themen Gehen hineinnehmen. Und das ist ein kleines bisschen, was heute auch dieses Anfang ist, zu überlegen, welche Geschichte habe ich? Wir wissen, das Wichtigste überhaupt ist Jesus. Wir wissen, dass diese Hoffnung da ist. Die Frage ist immer wieder, wie kann ich auch diese gute Nachricht von Jesus weitererzählen? Und das ist eine gute Sache. Nun, die erste Frage, die wir immer wieder haben, ist, an was bzw. an wen glaubst du eigentlich? Nun, das ist easy, ja, das ist ganz einfach. Normalerweise sagst du an Gott, an Jesus. Und das ist auch gut, aber wer ist dieser Gott? Wie ist er? Und was hast du alles mit deinem Leben, was hat das alles mit deinem Leben und auch mit deinem Alltag denn zu tun? Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt geht es nicht nur um abstrakte theologische irgendwelche Fakten oder Glaubensüberzeugungen. Jetzt geht es darum, was du wirklich erlebt hast. Wen kann ich etwas erzählen? Was habe ich erlebt mit Gott? Was habe ich mit Gott in meinem Alltag erlebt? Das fällt sehr, sehr vielen Menschen schwer zu erzählen. Von unserem Vater im Himmel zu erzählen, fällt vielen von uns nicht leicht. Und das ist nicht unbedingt untypisch. Wir haben das auch bei den Jüngern auch da gehabt. Bevor Jesus gestorben ist, bevor er auferstanden ist und bevor er den Heiligen Geist geschickt hat, die waren ein bisschen zurückgezogen. Die haben gebetet und waren für sich, aber noch nicht rausgegangen. Und dann haben wir diese wunderbare Erlebnis in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Schön, oder? Jesus sagt nicht, jetzt seid mal meine Zeugen, ihr kriegt das schon hin. Nein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und danach werdet ihr auch natürlich Kraft haben, um von mir zu erzählen. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, sagt Jesus, werde ich euch, sagt Jesus, Kraft geben. Die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. Und diese Kraft wird euch das ermöglichen, meine Zeugen zu sein. Auch heute hin ist das für uns wahr. 1. Petrus 3 sagt es anders. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und auch eurer Hoffnung fragen. So, meistens komme ich mit Menschen nicht in die Büro, die sagen, sag mir, wer Jesus ist. Aber häufig kommen wir doch irgendwie ein bisschen ins Gespräch über diesen Themen Glauben. Und was sollen wir tun? Wir sollten die Leute freundlich, mit Respekt auch denn da begegnen. Es ist interessant, die Bibel sagt, jeder Christ soll ein Martyras sein. Kennen wir vielleicht irgendwo her, oder? Das ist griechisch übrigens. Das bedeutet ein Zeuge, Zeugen. Märtyrer kommt daher. Und das ist ganz wichtig, dass wir bereit sind, auch zu erzählen, auch wenn es uns ein bisschen etwas kostet. Stell mal vor, du bist in der Kantine auf der Arbeit und du betest vor dem Essen und dein Chef oder Kollegen sehen das und sagen, du bist Christ? Das habe ich nie gewusst. Was sagt man denn da? Oder stell mal vor, deine Freunde, du bist draußen, irgendwo eine Kneipe, die fangen an, über Ausländer ganz schrecklich dann da sich herzuziehen und dein Herz sagt, nein, das ist nicht richtig. Was machst du in dem Moment? Wir bekommen so viele verschiedene Gelegenheiten, über den Glauben zu reden. Und die Frage ist immer wieder, Heiliger Geist, was soll ich jetzt in diese Situation erzählen? Was darf ich denn so sagen? Nun, interessant, im Wörterbuch steht, ein juristisches Lexikon, ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Für die Zeugeneigenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann, sodass auch Kinder und Geisteskranke als Zeugen in Betracht kommen. Nun, hoffentlich ist keiner von uns geisteskrank, aber manchmal ich schon, wer weiß, ganz dicht bin ich nicht, habe ich heute Morgen gehört. Oh, zumindest meine Schale denn da. Wenn wir Zeugen von Jesus ablegen, dann brauchen wir nur etwas zu tun. Berichten, von was das für uns wahr ist. Und ich habe eine zweite Person gebeten, ein bisschen zu berichten, was für ihn wahr geworden ist, durch Jesus Christus. Olga?
Ja, irgendwann war auch für mich mal der Punkt, wo die Beziehung mit Jesus angefangen hat. Auch ich komme aus einem nichtgläubigen Elternhaus, hatte meine Konfirmation noch und danach war Kirche für mich beendet. Da gab es dann einfach nichts mehr. Man hat seine Ausbildung gemacht, man hat in seinem Beruf gelebt und dann passiert es einfach, dass meine Schwester Petra Kontakt hatte zu einer anderen Freikirche hier in Lübeck, zur Ekklesiagemeinde und dort in einer Teestubenarbeit plötzlich ihr Leben so verändert hat, dass sie abends nicht mehr zu Hause war. Und dieses abends nicht mehr zu Hause sein einer Person, wo wir doch sonst immer zu Hause mehr auf dem Sofa gesessen haben und eigentlich die Abende nichts getan haben, das war für mich ein Alarmsignal, mich als Bruder doch mal darum zu kümmern, was dann meine liebe Schwester so abends treibt. Und da es dann auch noch in Richtung Sekte ging, war ich noch mehr besorgt und bekam so meine Beschützerinstinkte durch. Und ja, was macht die Lady da eigentlich abends? Ja, es dauerte gar nicht lange, dann war ich öfter in der Teestubenarbeit und bekam so Kontakt und das war alles ganz schön und ganz gut, aber eigentlich war ich doch der Beste und überhaupt und Jesus, nee, brauche ich nicht. Bin getauft worden als Kind und alles war gut und wozu? Alles Quatsch. Und dann fuhr die Lady nachher auch noch auf eine Freizeit mit, in die Berge, ins Kleinwalsertal, auf eine Berghütte. mit lauter solchen komischen Leuten, die ich nicht einsortieren konnte. So eine Gemeinde hier in Lübeck. Naja, bin ich mitgefahren. Und dann so eines Abends in einer Predigt, so auf dieser Berghütte, hat's mich ergriffen. Und manchmal bildet sich da eine Legende drum, man weiß ja nicht mehr genau, so was gepredigt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Jesaja 42 war. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Ich war fertig an diesem Abend. Ich fühlte mich zerbrochen. Ich fühlte mich von Jesus überführt. Ich habe an diesem Abend begriffen, dass Sünde Trennung von Gott bedeutet und dass der Weg auch ganz anders gehen kann. Und dieser Abend war sehr, sehr, sehr tränenreich. Und dann ist es schön, aus heutiger Sicht so zurückgeblickt, dass der Pastor der Gemeinde dann an mein Doppelstockbett gegangen ist. Ich hatte oben meinen Schlafplatz in so einer Berghütte. Wir haben gebetet. Ja, Gott hat meine Tränen getrocknet. Und das war dann am 8. August 1988. Seitdem darf ich diesen Weg gehen. Und immer wenn es mir schlecht geht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Alle Ehre, Jesus. Amen.
Also das Interessante ist, ich könnte fast jeden von euch jetzt hier fragen, wie ist eure Geschichte? Da werdet ihr ganz unterschiedliche Geschichten haben. Einem gibt es Tränen, bei dem nächsten gab es keine Tränen. Und es ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich sehe immer wieder. Du hast eine Geschichte. Eine Geschichte, die berühren kann. Tatsache ist, dass sogar deine Geschichte Menschen in deinem Umfeld mehr berühren und bewegen wird als eine Geschichte von einem Holger Kost, wenn ich nicht kenne, oder vom Dagmar, oder vom Jason. Aber wenn ich dich kenne und die Menschen um mich herum kennen, die werden es abnehmen, das, was wir sagen, weil sie wahrscheinlich so ähnlich sind, wie du das so bist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir überlegen, Herr, mit wem habe ich es hier zu tun? Es gibt einen Paulus in der Bibel. Der Paulus war der Missionar überhaupt. Er ging überhaupt hin, wo bisher niemand vorher war, und hat das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Und dieser Mann, wenn man genau Apostelgeschichte anschaut, zwischen 22 und Kapitel 26, er gab es 6 verschiedene Mal, stand er vor Gericht wegen seines Glaubens. Ich stand noch nie vor dem Gericht wegen meines Glaubens. Ich habe schon das Zeugen ausgesagt, aber noch nie wegen meines Glaubens. 6 Mal hat Paulus das dann gehabt. Und was macht er in seiner Verteidigung? Was würdest du machen? Stell mal vor, morgen kommen die Leute zu dir hin. Wir haben gerade gestern darüber gesprochen. Oh, bei Facebook habe ich gesehen, du bist Christ. Kannst nicht leugnen, da steht alles drin, alles dokumentiert. Nun, wir werden dich verhaften und verhören. Was machst du? Wir wissen, dass du zu die Arche hingehst. Wir wissen, dass du eine Bibel hast, dass du es sogar drin liest. Wir wissen, dass du betest. Und jetzt musst du davon berichten, warum du an Jesus Christus glaubst. Ich würde versuchen, ein bisschen zu argumentieren. Das wäre meine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten wären einfach zu still zu sein und zu beten und hoffen, dass Gott irgendeinen Engel schickt. Haben wir auch in der Apostelgeschichte erlebt. Andere Menschen würden sagen, aber ich bin nicht allein. Das sind Millionen, Milliarden von Menschen, die an Jesus Christus vor Ort auch glauben, also weltweit. Paulus macht etwas ganz anderes. Paulus erzählt seine Geschichte. Jedes Mal, wo er verhört wurde, erzählt er seine Geschichte. Er erzählt immer wieder dasselbe, nämlich wie er Jesus Christus kennengelernt hat. Er erzählte, wie es war, bevor er mit Jesus zusammen war. Er erzählte, wie es zu dieser Entscheidung kam. Und er erzählte, was sich danach verändert hat, seitdem er mit Jesus Christus unterwegs ist. Immer wieder diese Muster. Und das ist so schön. Also Paulus hätte ein rhetorisches Feuerwerk auch dann abgeben können, die Leute zunichte bringen könnten mit seinen Worten alleine. Aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Was er macht, ist immer wieder seine Geschichte zu erzählen. Warum? Weil ich glaube, unsere persönliche Geschichte ist das stärkste Argument, was wir überhaupt haben von Jesus Christus. Es ist sehr, sehr subjektiv. Und das ist gut so. Denn das ist das, was du erlebt hast. Es gibt keine Argumente dagegen. Menschen werden die Gemeinden immer angreifen. Die Kirche hat dieses gemacht, die Kirche hat jenes gemacht. Und das stimmt, wir haben viel missgebaut, auch in unserer 2000 Jahre Geschichte. Aber die Menschen können nichts dagegen sagen, was du mit Jesus erlebt hast. Was Jesus in dir und in deinem Leben verändert hat, das hat so viel Kraft, das hat so viel Power. Ich möchte mit uns gemeinsam jetzt Apostelgeschichte 26 anschauen, wie Paulus das gemacht hat mit einem König namens Agrippa. Er stand nämlich vor diesem König und musste sich rechtfertigen, was er da tat. Und er sagte, zunächst, weil ich seit meiner Jugend in Jerusalem lebte, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Also Paulus ist dort in Jerusalem aufgewachsen und man kannte ihn. Wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung, also zu den Pharisäern, gehört habe. Also Paulus war ein gläubiger Pharisäer gewesen. Das hat er auch immer wieder in seinem Leben betont. Heute stehe ich nun vor euch, weil ich an die Zusage glaube, die Gott unseren Vorfahren gab. Paulus sagt, ich glaube an das, was im Alten Testament steht. Darum bin ich sogar hier vor dem Gericht. Und auf ihre Erfüllung warten die 12 Stämme Israels, die Gott Tag und Nacht dienen. Und trotzdem, König Agrippa, jetzt wird er persönlich, werde ich wegen dieser Hoffnung vor den Juden angeklagt. Warum erscheint es euch denn so unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinten auch ich zuerst, nee, man müsste den Glauben an Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Jetzt fängt Paulus an, von seinem Leben zu erzählen. Er sagt, ich habe diese Christen verfolgt, weil ich das Gefühl hatte, die haben doch einen Vogel, die ticken nicht richtig. Vers 10, und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir sogar eine Vollmacht des Hohen Priester geben und brachten viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. Paulus sagt, das habe ich getan, das war mein Leben vor Christus. Er war dabei, als der Stephanus gesteinigt wurde. Er war radikal gegen Jesus. In den Synagogen, Vers 11, quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. Das ist unser Paulus, bevor er Jesus kennengelernte, ein Folterer. Seinen maßlosen Hass verfolgte ich sie sogar bis ins Ausland. Unglaublich. Das ist diese Story, das ist diese Geschichte, was Paulus hier erlebt hat. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der hohen Priester mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Er war unterwegs, um weitere Christen im Ausland zu verfolgen. Und plötzlich umstrahlte mich und meine Begleitern mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden. Ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Und darauf antwortete er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hier berichtet Paulus von seiner persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Aber stehe jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und vor den Völkern, die nichts von mir wissen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von den Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben. Und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Was macht Paulus nun als Zweites? Er erzählt, wie es zu dieser Begegnung mit Jesus kommt. Er erzählt, wie er war, als er Jesus das erste Mal auch erlebt hat und wo er Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat. Er erzählte sehr detailliert unterwegs zu sein, Licht erblendet, wie Jesus persönlich zu ihm gesprochen hat, erzählte von seiner persönlichen Entscheidung für Jesus. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Ich konnte nichts anderes, sagt Paulus. Ich habe gehorcht. Ich habe befolgt, König. Zuerst habe ich in Damaskus, in Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündigt, die Menschen sollen sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass sie sich geändert haben. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollten sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, so dass ich heute vor allem den Machthabern wie dem einfachen Volk bezeugen kann, was schon die Propheten an Mose vorher gesagt haben. Christus, der versprochene Retter, muss leiden und wird als Ersten von den Toten auferstehen, um die Juden, aber auch alle anderen Völkern das Licht zu bringen. Was tut Paulus da? Er erzählt, wie es nun ist mit Jesus, mit Christus. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, wie war es in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus Christus übergeben habe, wo ich gesagt habe, ja, werde Herr mein Leben, und was hat sich in meinem Leben seitdem verändert? So einfach ist das. Nun, nicht jeder von uns war ein fanatischer Christenhasser. Nicht jeder von uns ging im Ausland und haben Christen verfolgt. Paulus wurde von einem Hasser zu einem Christusliebhaber und erzählte das. Und da ist so viel Kraft da drin, wenn wir diese biblische Geschichte hören. Und eine andere Geschichte hat auch noch Kraft. Anne, jetzt darfst du.
Ja, ich darf euch auch erzählen von mir. Und ich bin wahrscheinlich das, was man ein klassisches Gemeindekind nennt. Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus, christlich aber in dem Sinne, wir haben gebetet vorm Essen, wir sind in den Gottesdienst gegangen und das war's. Bei uns zu Hause wurde nicht über den Glauben gesprochen. Bei uns zu Hause fiel nie, dass man sich entscheiden muss für Jesus. Wir haben Rituale durchgeführt. Das sah dann so aus, dass für mich als Kind das zusammengehörte, beim Essen, komm Herr Jesus, sei du unser Gast, danke für das, was du uns bescheret hast, Amen, guten Appetit, danke gleichfalls. Das war ein Vers für mich. Und den hat man immer gesagt vom Essen, weil man jemandem guten Appetit gewünscht hat. Wenn ich dann bei Freunden war und den guten Appetit wünschte und diesen Vers aufsagte, waren die immer ganz verdutzt. Mir war das nicht klar, dass es ein Gebet war und ich damit zu Gott spreche. Und so war vieles zu Hause christlich geprägt, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Und ich wurde getauft als Kind, bin in Kinderstunden gegangen, wenn es Kinderstunden gab. Es gab es nicht immer. Und habe im Posaunenchor mitgespielt, war in Gottesdiensten. Und dann stand meine Konfirmation an. Naja, man macht das so, wenn man christlich geprägt ist. Aber ich habe gemerkt, eine Konfirmation verlangt eigentlich eine Entscheidung. Die meisten, vermute ich, haben sich wohl nicht entschieden, weil im Osten lassen sich auch nicht so viele konfirmieren und das war aber ein schönes Fest und das war irgendwie in manchen Bereichen so eine gesellschaftliche Norm, dass man sich konfirmieren lässt. Und ich habe aber bei mir gemerkt, irgendwie, das ist ein Fest, das verlangt eine Entscheidung. Entweder mache ich das und ich entscheide mich oder ich lasse es sein. Also halbe Sachen wollte ich nicht machen. Und so habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, wenn ich mich konfirmieren lassen möchte, sollte ich mich doch entscheiden. Naja, ich hatte aus Jugendstunden und christlichen Büchern auch gelernt, wie man das macht. Da gibt es immer so einen besonderen Moment, den habe ich mir dann auch geschaffen in meinem Zimmer und habe mich an die Fensterbank gekniet und habe zu Jesus gesagt, dass ich ihm mein Leben übergebe und wusste, jetzt gibt es sowas wie einen geistlichen Blitz oder so, jetzt verändert sich alles bei mir auf einen Schlag. Es passiert aber nichts. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Also habe ich das nochmal gemacht, habe ganz bewusst die Worte gesprochen. es passiert immer noch nichts. Und dann dachte ich mir, ich versuch's noch ein drittes Mal. Aber auch da, kein Blitz eingeschlagen, kein Gewitter oder irgendwas, ist gar nichts passiert. Ich war so ein bisschen demotiviert und bin dann wieder ins Bett gestiefelt und dachte mir, ich warte mal ab, was so passiert. Es hat sich nichts auf Schlag geändert oder irgendwie in mir sich komplett was gewandelt oder so. Aber wenn ich zurückblicke, kann ich schon sehen Gottes Fußspuren, die mich immer weitergeführt haben, die in meinem Kopf ein Umdenken bewirkt haben, die mich erkennen lassen haben, was Jesus getan hat, die eine Begeisterung entfacht haben, die Liebe entfacht haben, die mein Leben geändert haben. Und ich hatte mich nun entschieden für die Konfirmation. Ich wusste, man kann sich da einen Vers wählen. Und das war mir wichtig, dass es ein Vers ist, der nicht vom Pastor vorgegeben ist. Da gab es eine ganze Liste, da konnte man sich immer was aussuchen. Sondern einen, den ich für mich wähle, der das, was ich glaube, ausdrückt. Und den möchte ich einmal vorlesen, der ist im Psalm 27, Vers 4. Und da heißt es, eines erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Und das war mein Anliegen. Ich möchte bei Gott bleiben. Ich möchte einen Platz haben, am besten eine Reservierung für das Leben und danach hinaus. Und immer wenn ich, man hat so Phasen auch als Christ, bei denen ist man nah an Gott gefühlt oder weiter weg. Und trotzdem war das immer mein Vers, der das ausgedrückt hat. Ich möchte bleiben im Haus des Herrn immer da. Und immer, wenn ich weiter wieder eine Phase hatte, wo ich wieder an Gott gezweifelt habe, habe ich nachgefragt, steht die Reservierung noch, die ich da habe? Steht das deine Zusage noch? Und egal, wie oft ich gefragt habe, egal, was passiert ist in den Phasen danach, Gott hat mir immer liebevoll geantwortet. Das ist mein Vers, für den ich mich heute noch entscheiden würde.
Sehr, sehr schön. Also genial, danke. Du hast auch eine Geschichte. Es ist kein Problem, das zu erzählen. Und das ist ganz, ganz gut. Das ist wichtig, weil kein Mensch kann das widersprechen. Kein Mensch kann dann sagen, nein, du hast nicht damals dreimal gebetet. Das weiß ich ganz genau. Das steht woanders. Es geht nicht. Wir können das nicht dann argumentieren und das irgendwie widerlegen. Wir können einfach sagen, wow, das hast du für dich erlebt. Und vielleicht bekommen wir auch diesen Wunsch, das möchte ich auch erleben. Ich möchte auch wissen von dieser Reservierung. Ich möchte auch wissen von dieser Zuversicht. Wir haben so viele verschiedene Gelegenheiten, wirklich auch Menschen zu erzählen von Jesus. Ich habe vorher erzählt von Petrus. Petrus war jemand, der Jesus verraten hat. Petrus war jemand, der sich wirklich zurückgezogen hat und da nur in den obersten Kämmerlein gebetet hat und bloß nichts sagen wollte über Jesus. Bis der Heilige Geist über ihm kam und da predigte er, zu tausenden Menschen haben sich bekehrt. Was hat sich denn da verändert? Das, was zu Pfingsten geschah. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr Zeugen für mich sein. Ja, ihr werdet Zeugen in Jerusalem, in Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Viele von uns versuchen aus eigener Kraft irgendetwas zu produzieren, zu machen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir wirklich lernen zu sagen, Herr, erfülle du mich ganz neu. Ich habe es einfach so ausgedrückt, Heiliger Geist, nimm Raum ein in meinem Leben. Dass du Platz hast, dass du mich prägen kannst, dass du mich gestalten kannst. Paulus sagt, wir sollten es tun. In Epheser 4, Vers 5, Vers 18 heißt es, lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Interessant, auf Griechisch ist ein Befehl. Also ein Befehl, ein Imperativ, tut das. Gebt ihm Raum, lädt ihm ein, damit er Platz in dein Leben hat. Wann hast du das letzte Mal wirklich gebetet? Heiliger Geist, fülle mich neu. Nimm Raum in mein Leben ein. Wenn wir Vater um ein Brot bitten, wird er uns keinen Stein geben, sagt die Bibel. Wenn wir unser Vater um einen Fisch bitten, wird er uns keine Schlange geben. Wenn wir Gott bitten um seinen Geist, wird er uns natürlich seinen Geist auch uns geben. Jesus hat dich berufen, sein Zeuge zu sein. Jeder von uns, ohne Ausnahme. Zeuge zu sein heißt von dem, vor dem stehen, was Gott getan hat. Und vielleicht zu erzählen. Was ich euch ermutigen möchte, ist wirklich eure Geschichte ein bisschen zu lernen, zu erzählen. Wie sah mein Leben vor Jesus aus? Wie kam es dazu, dass ich Jesus kennengelernt habe? Wie ist es denn heute? Was hat sich verändert? Was ist anders? Du hast eine Geschichte und es ist echt gut, wenn man lernt, ein kleines bisschen unter gläubigen Menschen erst einmal das zu üben und zu erzählen. Aber das nimmt ein bisschen diese Hemmschwelle dann da weg. Und da haben wir ein bisschen auch die Möglichkeit, auch miteinander das zu erzählen, sich zu ermutigen, auch sich darüber zu freuen. Und auch, wir sollten uns ganz neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Erfüllen lassen. Herr, hier bin ich. Gebrauch du mich, wo du es möchtest. Ich habe ein Gebet zum Schluss. Ich bete für uns. Jesus, wir sind heute Morgen vor dir, weil wir dich brauchen. Es ist ein Vorrecht, dass du uns auserwählt hast, deine Zeugen zu sein, Jesus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir es oft aus eigener Kraft so machen, dich zu bezeugen. Und es wird irgendwie so Krampf, es wird irgendwie so Stress, zum Druck. Aber du möchtest, Herr, dass wir in deine Kraft leben. Paulus sagt, wir sollten immer wieder darum bitten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und ich möchte dich jetzt bitten, erfülle du uns neu. Erfülle du uns neu mit deinem guten Heiligen Geist. Schick deinen Geist in unserem Herzen ganz neu. Und ich möchte für uns allen bitten, die dich vielleicht noch nicht so erfüllt sind, dass du uns schon längst gesagt hast, mein Kind, ich liebe dich. Komm, nimm. Wir brauchen dich, Jesus. Wir wollen dir Raum geben. Wir wollen dich bitten, Jesus, erfülle du uns mit deinem Geist. Und wer dich noch nicht kennt, möchte ich wirklich bitten, dass wir diesen Mut haben, diesen Schritt mit dir zu gehen. Wir wollen wirklich bitten, Herr, dass du diese Menschen anrührst und dass die zusammen mit deinem Heiligen Geist zeigen, wer du bist, Herr. Dass sie spüren in ihrem Herzen, dass es eine Dimension des Lebens ist, was wir noch nicht kennen. Und ich möchte uns Mut machen, zu Jesus zu kommen, weil es gut ist bei Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir deine Zeugen sein dürfen und danke, dass du uns ganz neu erfüllst. Amen.